ich freue mich, hier zu sein bei euch, zu Hause zu sein. Ich habe das Gefühl, ich halle. Habt ihr auch das Gefühl? Okay. Nehmt ein bisschen mehr Hall raus. Liegt es an mir? Gut. Was fällt euch als erstes spontan ein, wenn ihr den Namen Petrus hört? Bitte? Schlüssel? Mhm. Danke. Ihr dürft was sagen. Übers Wasser gehen. Nochmal? Nix? Bitte? Zweifel? Nochmal? Held. Hell. Ich verstehe es gerade nicht. So. Der Fels. Ach, jawohl, der Fels. Das ist wunderbar, richtig. Menschenfischer, wunderbar, ja. Mein Einstieg ist versaut. Entschuldigung, vermasselt. Ich ging davon aus, wenn ich den Namen Petrus nenne, dann kommen die meisten Aussagen, ja, das ist der, der Jesus verleugnet hat. Ihr seid richtig gut. Ein Kompliment. Das hätte ich irgendwie erwartet. Und tatsächlich ist es so, dass ich predigtechnisch immer wieder festgestellt habe, wenn ich eine Predigt über den Petrus gehört habe, dass es immer auch darum geht, dass der Petrus natürlich ein Versager ist. Ja, er hat Jesus dreimal verleugnet. Und unlängst, gar nicht lange her, vielleicht 2 Monate her, da habe ich eine Predigt darüber gehört und da kam das wieder zum Ausdruck, Petrus, das Großmaul, wieder zu, eine große Klappe gehabt, wieder übers Ziel hinausgeschossen und ich muss sagen, das ärgert mich unglaublich, weil das dem Mann einfach nicht gerecht wird. Das ist ein Mann Gottes und nicht zu Unrecht der Fels, wie du gerade gesagt hast. Und ich möchte ein bisschen mal was von seiner Biografie weitergeben, bevor ich tatsächlich auf sein Versagen zu reden komme, weil ich glaube, dass es gut ist, einfach mal diesen Mann ein Stück weit zu skizzieren, soweit uns die Bibel Informationen darüber gibt. Wahrlich kennen können wir ihn natürlich nicht. Der Simon, so wie er ursprünglich ja heißt, Simon, das war ein sehr gläubiger Mann, davon kann man ausgehen. Er war einer von den Johannesjüngern und die Johannesjünger waren eigentlich Personen, die eine sehr hohe Naherwartung auf den Messias hatten zu der damaligen Zeit. Also da gab es eine ganze Reihe von gläubigen Juden, die eine Erwartung hatten, der Messias kommt bald. Und auch seine erste Begegnung, die er hat, ist gleich so ein Knall, würde ich sagen. Jesus spricht ihn an und gibt ihm sofort einen Namen, einen neuen Namen, Kephas. Du sollst Kephas, du sollst Fels heißen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das... Wenn euch da jemand so einen neuen Namen gibt, so einen eindrucksvollen Namen, den trägt er jetzt irgendwo mit sich, obwohl er eben nach wie vor der Simon ist, ist er der Fels und weiß noch gar nichts damit anzufangen. Das kommt ja auch alles erst später. Wir wissen von ihm, dass er Fischer war, dass er verheiratet war und dass er ein Haus in Kapernaum hatte und dort lebte mit seiner Familie, hatte einen Bruder namens Andreas und sein Vater hieß Johannes. Und er war eine leitende Persönlichkeit. Das war wirklich eine Persönlichkeit. Das merkt man dann, wenn man das Neue Testament liest und auch die Apostel liest, dass sein Wort Gewicht hatte. Ein Wortführer war, gern zum Sprecher für die Jünger sich gemacht hat. Er war auch einer von diesen drei Jüngern, die Jesus immer gerne bei sich hatte. Auch am Berg der Verklärung war er mit dabei. Und er hatte erstaunliche Einsichten. Zwei davon sind uns, glaube ich, allen geläufig. Einmal sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, das hat irgendwie der Vater im Himmel dir gezeigt. Oder auf die Situation hin, wo Menschen ihn verlassen hat, sagt er, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist zum Beispiel ein Wort von denen, das ich auch für mich, so ein ganz persönliches Wort betrachte. Ja, wohin sollte ich gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Du bist mein Hirte, mein Herr. Und natürlich hatte er auch menschliche Aussetzer, wie wir alle auch menschliche Aussetzer hatte. Und Jesus musste ihn auch mal korrigieren. In einer Situation sagt er ganz klar, weiche hinter mich, Satan. Boah, wie heftig. Gerade noch eine geistliche Erkenntnis weitergegeben und schon kommt der Knall und sagt, hey, was ist das denn? Weiche hinter mich, Satan. Und er war ein Mann mit Mut und im Glauben und Vertrauen. Er war der Einzige, der sich getraut hat, bei stürmischer See, so stürmisch, dass die Jünger Angst hatten um ihr Leben, als ihnen da ein Mann auf dem Wasser entgegenkam in diesem Sturm, zu sagen, Jesus, wenn du es bist, sag mir, dass ich rauskomme und ich komme. Hallo. Wer von uns wäre einer der Heroes gewesen und gesagt hätten, hier, kein Problem, auf dieses Wasser wäre ich auch gegangen, wenn Jesus da gewesen wäre. Ich nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich wünschte, es wäre so, aber ich denke mir, hätte mich schon schwer beeindruckt, was da drumherum lief. Er war es. Und auf da bleibt hängen, er ist untergegangen. Er hat gezweifelt, er hat auf die Umstände geguckt, hätten wir alle auch gemacht. Ja, also, und von daher ist der Petrus für mich ein Stück weit ein Vorbild als ein Mensch, der, obwohl er Mensch war und obwohl er es manchmal mit ihm auch durchging und obwohl man sein Temperament ein herausforderndes Temperament war, immer wieder sein Kurs mit Jesus gegangen ist, immer wieder auch von Gott gesegnet wurde und da nicht stehen geblieben ist. Und er lebte Jesus über alles, davon kann man ausgehen. Und dann kommt eben dieser verhängnisvolle Satz, den er dann auch gesagt hat, wenn alle dich verlassen oder verleugnen, ich werde dich nicht verleugnen und ich werde immer bei dir bleiben. Und dann kommt die Aussage, die Jesus ihm dann auch entgegenhält und sagt, ehe der Hahn in der Frühe kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Wow. Wow. Das hätte er nicht erwartet. Und hat er auch vielleicht in dem Moment gar nicht geglaubt, dass das so ist. Weiß es nicht. Ja, man muss sich das vorstellen, welch eine dichte geistliche Atmosphäre dort vorgeherrscht haben muss. Wir sehen Gethsemane. Im Garten Gethsemane, die Jünger sind eingeschlafen. Warum? Weil sie müde waren? Nein, ich glaube, die Atmosphäre, die geistliche Atmosphäre, die war so erdrückend, so bedrückend, dass sie das kaum ausgehalten haben. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Und auch hier, als es darum geht, zu Jesus zu stehen, also Jesus wusste, dass er gleich verhaftet würde, er wusste, dass jetzt gleich etwas passieren wird, ist er mutig und weiß aber nicht, was da noch auf ihn zukommen wird. Und so passiert das. Jesus sagt eben zu ihm unter anderem diesen Satz aus Lukas 22, 31 bis 32. Das spielt dann auch noch eine Rolle. Der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Soweit die Nacht. Und dann kommt es zu dieser Nacht. Ich nenne das erste Kohlenfeuer. Petrus am Kohlenfeuer. Es ist eiskalt draußen. Alles sitzt um das Feuer. Jesus Petrus hat den Jesus begleitet, soweit er es konnte, hat ihn beobachtet. Und dann kommt diese Konfrontation, mit denen er vielleicht gar nicht gerechnet hat. Der erste fragt ihn, hallo, du bist doch auch einer von denen, die zu ihm gehört haben. Und der verleugnet es. Da kommt der zweite und der dritte auf die Magd, fragt ihn, hey, du bist doch auch einer von ihnen. Und er verleugnet ihn tatsächlich dreimal nacheinander. Dreimal. Und dann kann ich mir vorstellen, wie dann die Blicke, sein Blick, den von Jesus begegnet und nach diesem dritten Mal ihm begegnet und der Hahn kräht und er schaut Jesus an und sein Herz zerreißt. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Sein Herz zerreißt. Er weiß in dem Moment, er hat absolut versagt. Er hat seine Treue, seine Liebe, seine Hingabe eigentlich seinen Herrn in dem Moment verraten um seines Lebens willen. Und das sitzt tief. So eine Sache sitzt tief im Leben. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen in eurem Leben schon mal erlebt habt. Große Ankündigungen, große Erwartungen, geistlich viel vorgenommen und dann kommt nichts bei rum. Ja. Oder auch menschlich vielleicht, dass ihr viele Vorhaben gehabt habt in eurem Leben und es ist, ihr seid gescheitert, viele Erwartungen auch an Jesus gehabt habt, ihr seid gescheitert. Willkommen im Club, sage ich nur. Willkommen im Club. Weil wir in unserem Leben auch Phasen haben, wo wir merken, wir sind nicht so stark, wie wir denken. Auch geistig nicht so stark, wie wir denken. Und weil es Situationen auch im geistlichen Leben gibt, wo unser Glaube erprobt wird, herausgefordert wird. Und es nicht immer so easy ist. Ja? Ist es ja oder nein? Es ist so, ja, es ist so. Es gibt diese Situationen und sie fordern uns heraus. Und dieser Blick oder diese Begegnung mit Jesus in diesem Moment ist aber nicht nur ein Blick, dass Petrus eben für sich erkennt, ich habe versagt, ich habe meinen Herrn verraten, sondern es ist irgendwo auch ein Blick, wo Hoffnung drin ist, oder zumindest von Jesu Seiten. Jesus hat das ja gewusst, dass das passieren wird. Und er hat nicht umsonst diesen Satz gesagt, der Satan hat begehrt, eure zu sichten. Das heißt, es wird ein Siebeprozess stattfinden, es wird ein Prozess stattfinden, der geht an die Substanz. Dies wird nicht so leicht werden für euch. Und Jesus rechnet mit der Rückkehr des Petrus und erwartet, dass er dann wieder zurückkehrt. Wenn du zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also er rechnet damit, er kommt wieder auf die Füße, sage ich mal. Und dann komme ich zum zweiten Kohlenfeuer. Das ist das Feuer, das im Johannesbrief beschrieben wird, Johannes 21. Eine ganz faszinierende Szene, wo die Jünger vom Fischen zurück oder beim Fischen waren. Sie haben nichts gefangen. Jesus schickt sie noch mal raus. Sie sollen mal fischen gehen. Sie fangen tatsächlich Fische. Und Jesus ist in der Zwischenzeit bereit da und bereitet ein Feuer und bereitet ihnen ein Frühstück. Und dann kommt es zu dieser ganz persönlichen Begegnung mit Jesus an diesem Kohlenfeuer. Und das, was mich immer wieder an Jesus fasziniert und was mich so dankbar macht in meinem Leben mit ihm und in der Nachfolge, ist die Art und Weise, wie Jesus mit ihm umgeht. Auge in Auge fragte ihn diese dreimal, hast du mich lieb? Zweimal geht es um Agape und beim dritten Mal geht es um magst du mich? Aber diese Tiefe, dieses liebst du mich? Hast du mich lieb? Und Petrus kann ja nur sagen, ja, Herr, ich liebe dich, weil es ja wahr ist, es ist ja tief in seinem Herzen. Auch wenn er versagt hat, hat es ja nichts an seiner Liebe geändert. Er muss sagen, ja, ich liebe dich. Ja? Und beim dritten Mal wird er traurig, das merkt man dann oder das liest man dann sehr deutlich. Du weißt alle Dinge, Herr. Du kennst mich doch durch und durch. Wenn einer mich kennt, dann bist du es doch. Du weißt, dass ich dich liebe, dass ich dich mag. Und dann kommt diese Wiedereinsetzung in seine Berufung. Er ist nicht mehr der Simon, wie er angesprochen wird am Anfang, jetzt hier auch am Kohlenfeuer, sondern er ist der Kephas. Er ist der Kephas. Keine Anklage, keine Vorwürfe, kein Ignorieren, an ihm vorbeigehen und sagen, was habe ich mit dir zu schaffen? Wisst ihr, was ich festgestellt habe, als ich das heute Morgen nochmal vertieft habe und für mich vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, wie viele ungute Quellen haben wir in uns, die meinen, dass wir Ankläger sein können, die meinen, dass wir Vorwürfe weitergeben können oder Menschen ignorieren können. Ich habe heute Morgen so deutlich gemerkt, das ist keine gute Quelle, aus der wir da nehmen. Das ist auf jeden Fall nicht die Quelle, aus der Gott nimmt und gibt. Gott ist kein Gott, der Vorwürfe macht, sondern der uns wieder aufhebt, der uns korrigiert, jawohl, der uns auch mal ordentlich an die Seite nimmt und sagt, hier, mein lieber Freund, so geht es nicht. Aber immer mit der Perspektive der Wiederherstellung, immer mit der Perspektive, ich richte dich wieder auf und ich bringe dich wieder auf Kurs. Das ist immer sein Blick. Und darin erkennen wir auch den Unterschied. Wenn wir manchmal in Zweifel sind, ist das Gott oder ist es nicht Gott, dann hör dir mal die leise Stimme an, was dahinter steckt. Und wenn du da Vorwürfe und Anklagen hörst, weißt du, es ist nicht Gott. Es ist nicht der Herr, weil er ist das nicht. Wenn du aber eine ermutigende Stimme hörst und sagst, der sowohl sagt, ja, okay, das lief nicht gut, aber wir gehen weiter, dann weißt du, das ist er, der in uns wirkt. Wir bleiben hier aber nicht stehen. Bisher hat er eine Berufung, er ist der Kephas. Diese Berufung wird jetzt tatsächlich, bekommt jetzt Fundament. Jesus bekräftigt das nochmal und er sagt, ich werde dich, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, also er wird mit ihm was bewegen. Und wie macht er das denn? Und da spielt Pfingsten eine entscheidende Rolle. Absolut. Vor Pfingsten war es so, dass die Jünger sich eingeschlossen haben und vor Angst wirklich Probleme hatten. Mit Pfingsten verändert sich etwas Gewaltiges in jedem Einzelnen der Jünger. Deswegen braucht, und das ist eine klare Erwartung oder eine klare Aussage, jeder von uns braucht sein persönliches Pfingsten. Weil Pfingsten verändert unser Innerstes, verändert unseren innersten Geist. Der Heilige Geist in uns, in seiner Kraft, in seiner Dynamik, in seiner Leidenschaft, wirkt in uns etwas, was nicht aus uns kommt. Es ist Gott in uns, der da wirkt. Und das ist der Unterschied, Gott in uns. Und dann sehen wir, vom Geist erfüllt, tritt dieser Mann vor Tausenden von Menschen, weit über 10.000 Menschen, und predigt. Und zwar so eindrücklich, dass 3.000, es heißt 3.000 Menschen, die anderen sagen 3.000 Männer, da damals nur die Männer gezählt wurden, muss man davon ausgehen, dass etwa 8.000 Menschen sich damals entschieden haben für Jesus, also eine hohe Anzahl an Menschen, gaben ihr Leben Jesus. Die Kirche, die Gemeinde Jesu ist geboren worden und sie war gewaltig. Stellt euch vor, so eine Dimension, so eine Ausgießung des Geistes heute hier, Wir predigen dann vor tausend von Leuten und dann haben wir mal ein paar tausend Leute, für die wir sorgen müssen. Amen. Ne? Hab was zu tun, ganz bestimmt. Kann keiner mehr in Rente. Geht nicht. Petrus predigt, erhebt seine Stimme, die Menschen vollkommen zum Glauben und bekehren sich. Es ist eine Wahnsinnsaufruhr in Jerusalem. Und nicht nur das. Es geschehen Zeichen und Wunder. Petrus und Johannes werden vor den Hohen Rat zitiert. Warum? Irgendwie bekannt. Sie haben einen Gelähmten geheilt. Was haben sie gesagt? Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir, steh auf und geh. Und dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Amen. Das ist doch cool, ne? Und wem hat das nicht gepasst? Den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die dachten, die hätten ein Problem los, indem sie Jesus gekreuzigt haben. Und jetzt ist das Problem wieder da. Und zwar in einer gewaltigeren, größeren Art und Weise, als es ihnen lieb ist. Und jetzt zitieren die diese beiden einfachen Männer, Fischer, zu sich und fragen sie, hallo, was macht ihr hier? Und dann können sie so freimütig, wie es überhaupt nur geht, so mutig, wie es überhaupt nur geht, sagen, das machen wir, weil wir zu Jesus gehören und weil wir den Namen Jesus verkündigen und weil der einzige Weg ist zum Vater. Es gibt keine Alternative. Kriegen die volle Breitseite gesagt und sie müssen irgendwie damit klarkommen. Und sie wissen im Moment, sie drohen ihn, sie sollen den Mund halten, sie sollen nichts weiter sagen, wissen aber insgeheim, das werden sie natürlich eh nicht tun. Sie wissen, sie haben jetzt ein echtes Problem in Jerusalem. Und tatsächlich ist es so, das reichte schon, der Schatten des Petrus, dass Menschen gesund wurden. Wow, was für eine Dimension. Der Kraft Gottes war dort in Aktion. Und hier wird eben das deutlich, kommt zur Veränderung, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Wenn du einst zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Genau das tut Petrus jetzt. Er predigt das Evangelium, er heilt Kranke, er ist der Verantwortliche für diese jungen Gemeinde. Er ist das, was er sein soll. Er weidet die Schafe und er ist der Hirte Gottes. Es heißt hier nirgendwo, dass das Papsttum begonnen hat. Ich weiß nicht, wo die das jetzt hergenommen haben, die katholische Kirche, aber das war jetzt sicherlich nicht der Auftrag, dass der Petrus jetzt der erste Papst war. Ganz sicher nicht. Aber er war der Felsen, auf dem die Gemeinde ihr Fundament gefunden hat. Und Gott hat ihn auserwählt, diesen schwachen Petrus, diesen Petrus, der ja kläglich versagt hat, aber, und das ist irgendwie das Schöne, er ist gefallen, aber er ist wieder aufgestanden. Vielleicht auch ein Stück auferstanden, ja. Er ist wieder aufgestanden. Und das ist das, was uns auszeichnen soll. Selbst wenn wir mal Niederlagen erleben, selbst wenn wir versagen, wir stehen wieder auf. Ja? Gibt es so einen schönen Spruch? Wie war das mit dieser Krone richten? Genau. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Das ist unsere Aufgabe. Warum? Nicht nur, weil wir dann auf uns schauen und irgendwo unsere Kraft in uns tragen, sondern wir haben auch Gottes Kraft in uns. Und das ist, glaube ich, auch das, wofür Petrus steht. Viel mehr als für alles andere. Als eine Persönlichkeit, die uns Mut machen möchte in Phasen, wo es herausfordernd ist. Und dass man auch mal fallen kann, aber wieder aufsteht. Aber auch dafür, wie wichtig es ist, dass wir mit dem Heiligen Geist in unserem Leben rechnen. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich von euch gehe, denn ich will euch einen Parakletos, einen anderen Tröster schicken, den Heiligen Geist. Warum? Er wohnt in uns, ja? Er ist Gott in uns. Und das ist das Bemerkenswerte. Niemand kann dir näher sein als dein Gott. Niemand kann dir näher sein als dein Gott. Er ist immer bei dir. Ob du das immer fühlst, ist eine andere Kiste. Ob er immer den Raum hat, in dir das hineinzusprechen, ist auch eine ganz andere Sache. Aber er ist da und hat die Sehnsucht danach, dein Herz zu berühren und den Raum deines Herzens auszufüllen, dass Gott in dir immer größer wird und immer herrlicher und immer schöner. Amen. Ja, Jesus hat Petrus gefragt, liebst du mich? Und ich glaube, die Frage, die gilt heute noch genauso. Liebst du mich? Ich fand es interessant, als Jesus Petrus fragte, das war die erste Frage, liebst du mich mehr als diese? Und da habe ich mich dann natürlich gefragt, wen meint er jetzt mit diesen? Meint er die Jünger, die mit ihm da am Fischen waren? Oder wen hat er damit gemeint? Und da denke ich mir, diese sind wohl die, die uns nahe sind, menschlich nahe sind. Und er möchte mehr geliebt werden, auch als die Menschen in unserem Umfeld. Liebst du mich mehr als diese? Jesus möchte, dass wir ihn an erster Stelle in unserem Leben haben. Und dass wir ihm nachfolgen, unser Herz ihm immer wieder neu schenken. Ich merke für mein Leben, es gibt immer wieder Momente, wo ich merke, ich brauche eine Neujustierung in meinem Leben. Ich muss mich ihm neu wieder hinwenden. Ich muss wieder neu zu ihm Ja sagen. Ich muss wieder neu mich auf ihn einlassen. Ich denke, das geht uns allen, glaube ich, so. Heute Morgen ist so ein Moment. Eine wunderschöne Einladung von Jesus an uns, in dieser Gemeinschaft mit ihm zu leben, in dieser Tiefe der Gemeinschaft zu leben, ihn immer wieder tiefer und neuer zu erfahren. Und ich weiß nicht, was dein Thema heute Morgen ist, was dich besonders anspricht, aber das, was dich anspricht, das ist, glaube ich, das Thema, das Gott mit dir dann ganz persönlich besprechen möchte. Amen. Wir beten noch zusammen. Das heißt in einem Lied, wo ist ein solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinen Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott so wie du? Ich bin so dankbar, Herr, dass du so ein persönlicher, liebevoller, hingegebener Herr bist, der uns trotz und in aller Schwachheit begegnen möchte. Denn ich möchte, dass wir bleiben, wie wir sind, ganz sicher nicht. Der möchte, dass wir uns verändern, dass wir uns nach dir ausrichten, unser Leben immer mehr durch deinen Geist umgestalten lassen. Aber der trotzdem mit Versagen umgehen kann, der trotzdem mit Schwäche umgehen kann. Und der uns nicht links liegen lässt, wenn wir versagt haben. Und in Petrus dürfen wir uns da so ein großes Vorbild nehmen. Zu wissen, dass du auch dann wieder hochhebst und ermutigst und stärkst. möchte jeden Einzelnen heute Morgen hier segnen. Mit dieser tiefen inneren Gewissheit, dass Jesus als dein Herr und dein Retter wirklich dich liebt von ganzem Herzen und ein vollkommenes Ja zu dir gesagt hat. Du bist sein. Du bist sein Eigentum, du gehörst ihm. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er hat sein Leben für dich gelassen. Du bist es ihm wert. Du bist es ihm wert. Du bist es ihm wert. Herr, ich danke dir, dass du uns in so einer Art und Weise siehst. Wir sind kostbar in deinen Augen. Ich danke dir auch für jede Ermahnung, für jede Korrektur, die uns hilft, wenn wir den Kurs verlieren, dass wir den Kurs wiederfinden, dass wir wissen, dass wir eine ewige Heimat haben über das Leben hier hinaus und in dieser ewigen Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Herr, und ich bete ganz bewusst auch für Menschen, die jetzt im Unfrieden sind in ihrem Herzen, dass du Frieden schenkst in ihr Herz hinein. Du bist ein Gott des Friedens. Danke, dass du Frieden gibst. Und alle Unruhe weichen muss, wo dein Name über uns ausgesprochen wird. Danke dafür. Ja, in Jesu Namen. Amen. Der Herr sei mit euch. Ist mit euch, nicht sei. Ist mit euch.
Vielen, vielen Dank, Klaus. Vielen, vielen Dank. Wir dürfen noch ein Lied zusammen singen, nochmal den Herrn die Ehre geben, ihn loben, ihn preisen. Derzeit haben wir die Möglichkeit, ein freiwilliges Dankopfer zu geben für den Bau des Reiches Gottes. So danke ich schon mal an Siggi vorab, dass er einsammelt. So wollen wir nochmal ein Lied zusammen singen.